Friede für euch von dem, der da ist, der da kommt und der da sein wird. Amen. Ihr Lieben, ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, macht es dir gar nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zur See: Werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich: Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Ihr Lieben, Menschen brechen auf, sie steigen auf in ein Schiff, sie brechen auf zur Fahrt über einen See. Es sind viele Schiffe. Die Menschen in einem der Boote haben Jesus mit auf die Fahrt genommen. Es ist zuerst alles wie immer. Sie kommen voran, die Boote fahren über das Wasser. Doch dann wird es ungemütlich, ein Sturm kommt auf und er wird immer schlimmer. Es wird so schlimm, dass die Menschen Todesangst bekommen. Das Wasser schwappt ins Boot. Der Mast schwankt, der Sturm heult und der Untergang droht. Wir sind in Gefahr, unterzugehen, sagen die Jünger. Nein, so schreien sie es gegen den tosenden Wind. Lange geht es hier nicht mehr gut, bald ertrinken wir alle. Was ist denn mit Jesus? Wo ist er überhaupt? Jesus schläft im Heck des Bootes. Er scheint gar nicht mitzukriegen, was draußen auf dem Deck alles los ist. Während draußen die Welt untergeht, liegt Jesus bequem auf einem Kopfkissen und ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Krasser und größer kann ein Gegensatz eigentlich gar nicht sein. Hier der drohende Untergang und dort der schlafende Jesus. Sie wecken ihn, sie schreien ihn regelrecht an. Ja, schert es dich denn gar nicht, dass wir untergehen? Kümmert dich unser Schicksal nicht? Wie kannst du schlafen, während wir absaufen? Die verzweifelten Rufe wecken jetzt doch mal Jesus auf. Was macht er? Er behält Ruhe. Als allererstes beendet er die Katastrophe, in der sie sich befinden. Er droht dem Wind und sagt zum See: Sei still. Und wieder entsteht ein Gegensatz, der stärker kaum sein könnte. Aus Sturm und Tosen wird völlige Stille. Der schlafende Jesus und die Stille. Zwei Gegensätze, die in dieser Geschichte besonders auffallen. Jesus zeigt hier eine sehr menschliche Seite. Denn er schläft und er scheint einen sehr tiefen Schlaf zu haben. Es ist übrigens auch die einzige Stelle in der Bibel, wo davon berichtet wird, dass er sowas tut. Während die Jünger dem schrecklichen Sturm ausgesetzt sind, schläft Jesus auf einem Kopfkissen. Dieses Kissen liegt nur im Markus-Evangelium unter Jesus' Kopf. In der Sturmgeschichte von der Sturmstillung, die auch in den Evangelien von Matthäus und Lukas gibt, ist dieses nicht zu finden. So wird der Gegensatz zwischen Bedrohung durch den Sturm und dem Schlaf von Jesus noch greller und erklärt die Empörung der Jünger. Das Thema des schlafenden Jesus. Das Thema des schlafenden Gottes berührt mich immer mehr. Es steht hinter dieser Vorstellung eine große Verzweiflung. Wenn es ganz schlimm ist und keine Hilfe in Sicht, dann ist dies einer der Auswege, um sich zu erklären, warum das Elend kein Ende nimmt. Gott hat noch nicht eingegriffen, er schläft und bekommt die Katastrophe nicht mal mit. Und dann zum Glück sein Eingreifen. Endlich sein Eingreifen und die große Windstille. Eine große Stille folgt. Und ich frage mich, wie diese Stille wohl gewesen ist. War es so eine angespannte Stille? War es so eine gespannte Stille, Entschuldigung. Wie wenn mein Vater mich aus berechtigten Gründen angeschnauzt hat vor 40 Jahren und ich mich nicht mehr getraut habe, etwas zu sagen? Oder war es eine friedliche Stille? Eine zufriedene Stille, weil alle Last und Angst von einem abfällt? Und was ermöglicht Stille eigentlich? Stille bietet einen Moment des Innehaltens und des Bewusstwerdens. Den Jüngern wurde in dem Moment klar, dass sie nicht genug getraut haben, dass sie nicht genug vertraut haben, dass es ihnen am Glauben fehlt. Schaut man einmal auf die Zeit, zu der die Geschichte aufgeschrieben wurde, lässt es sich besser verstehen, welche Erfahrungen dahinter stecken. Markus, der diese Geschichte vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat, dieser Markus hatte unmittelbar, bevor er sein Evangelium schrieb, Schreckliches erlebt. Er ist geprägt von den Erfahrungen des sogenannten jüdischen Krieges. In der damaligen Provinz Palästina hatte es einen Aufstand gegen die römische Besatzung gegeben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und das römische Militär übte furchtbare Praxis. Es handelte sich um regelrechte und wiederholte Massaker, Massenkreuzigungen, wahlloses Abschlachten, Versklavung. Insbesondere der See Genezareth war Schauplatz eines solchen Geschehens. Im Spätsommer des Jahres 67, das schildert der Geschichtsschreiber Josephus, waren bei der Eroberung der am See gelegenen Stadt Tarichea durch die Römer viele Aufständische mit Booten hinaus auf den See geflohen. Ihre weit überlegenen Gegner hatten den Flüchtlingen nachgesetzt und sie systematisch massakriert. Der ganze See sah aus wie von Blut gerötet und wie von Leichen angefüllt, denn niemand konnte sich retten. Die ganze Gegend litt in den folgenden Tagen unter einem fürchterlichen Gestank und bot ein grässliches Bild. 6.700 Menschen fanden den Tod. So berichtet es Flavius Josephus. Genau dort, wo unsere Geschichte spielt, am See Genezareth, wurden an einem einzigen Tag tausende Menschen regelrecht abgeschlachtet. In genau solchen Situationen stellt sich die Frage, wo ist Gott? Und eine mögliche Antwort ist, wie gesagt, Gott schläft. So wie Jesus in der Geschichte geschlafen hat. Aber Jesus fragt nach seinem Eingreifen im Gegenzug in der Geschichte zurück, habt ihr kein Vertrauen? Ich persönlich würde ihm darauf heute antworten, nein, Jesus, wir haben nicht immer Vertrauen. Manchmal ist das verdammt schwer mit dem Vertrauen, wenn so viele schreckliche Dinge geschehen oder wenn es in unserer Seele finster ist. Vertrauen muss wachsen. Unser Vertrauen wächst, wenn wir erfahren, dass es diese große Kraft gibt, die uns hilft. Es gibt Rettung, es gibt Hilfe. Wir finden einen Ausweg und wir überwinden die Panik. Die Hilfe schläft nicht. Jedes Mal, wo wir das erleben, jedes Mal hilft uns eine solche Erfahrung zu vertrauen. Eine solche Erfahrung hat immer etwas Wunderbares. Sie verändert uns. Darum schreibt Markus diese wunderbare Geschichte auf. Aber erlaubt mir einen kurzen Ausflug in das Hier und Jetzt. Lisi hat es ja schon angesprochen. In einer Woche dürfen wir wählen. Oder wer es bereits schon getan hat, kann sich dann glücklich schätzen. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, in den Wochen vor einer Wahl keine politischen Themen mehr anzupacken. Doch Herr Söder hat mich quasi persönlich aufgefordert. Und ihn und seine Partei kann ich ruhig noch am Wahltag nennen, denn sie kann hier in NRW eh nicht gewählt werden. Denn letzte Woche beim Parteitag der Christlichen Sozialen Union mahnte er die Kirchen um mehr Zurückhaltung und sie mögen sich besser um christliche Themen kümmern. Diese Aussage macht deutlich, warum die Kirchen nicht schweigen dürfen. Die Gemeinschaften, die Gemeinden, jeder von uns nicht schweigen darf. Denn diese Aussage ist eine eigene Bankrotterklärung. Wenn ich Chef einer christlichen Partei bin, so steht es ja in deren Namen, betreibe ich kein Outsourcing und lasse die christlichen Themen den Kirchen. Aber nein, solange die Politik die Nächstenliebe missachtet, haben sich die Kirchen einzumischen. Und ja, ich kann nachvollziehen, dass man sich nach all den Taten in den vergangenen Monaten wünscht, dass es Veränderungen geben soll. Aber Verallgemeinerungen helfen uns nicht weiter. Und wer dennoch so denkt, der glaubt auch, wie der amerikanische Präsident im Wahlkampf es gesagt hat, dass Migranten die Haustiere der US-Amerikaner aufessen. Wenn ich jetzt jedoch an die Rede des amerikanischen Präsidenten vom Freitag denke, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, können irgendwann Trumps Aussagen über Migranten und Haustiere das geringste Problem sein. Und warum erwähne ich das? In einer Predigt über den schlafenden Jesus? Auch hier geht es um Vertrauen. Ein Vertrauen, das sich die Parteien nach und nach verspielen. Und nach dem schrecklichen und feigen Anschlag am Donnerstag in München wird auch mit unserem Vertrauen gespielt. Und ich klammere die eigentliche Tat bewusst aus, aber dass nun mit den Opfern Wahlkampf gemacht wird, finde ich höchst unanständig und pietätslos. Und mein Vertrauen in der Politik wird dadurch nicht gesteigert. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Lasst uns aber das Politische hier abbinden. Ich bitte euch aber, die Opfer vom letzten Donnerstag in eure Gebete aufzunehmen. Zurück zum See Genezareth. Trotz allem Schrecklichen, was den Menschen am See Genezareth passiert ist, haben die Menschen erfahren dürfen, dass Gott nicht schläft, sondern aufsteht und hilft. Diese Erfahrung will Markus teilen, damit Vertrauen und Glaube wachsen kann. Er will uns zeigen, du musst dich nicht mit dem abfinden, was ist. Nicht mit Ausweglosigkeit, nicht mit mangelnder Perspektive, nicht mit Gewalt, Panik, Frust. Geh zu Jesus und gib es bei ihm ab und vertraue darauf. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Jesus aufsteht und handelt. Das ist das Wunder, das ist das Wunderbare. Es ist besonders wichtig, dass wir uns das in der jetzigen Zeit immer wieder bewusst machen, wenn wir betrübt und frustriert sind und womöglich denken, Gott, der schläft doch. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Jesus aufsteht und handelt. Darauf dürfen wir vertrauen. Und so können wir die Frage der Jünger am Ende des Textes beantworten, wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Dieser Jesus, er ist der Grund meines Vertrauens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.